Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Wort Islam, es fällt in diesem Gesetz nicht und trotzdem ist der Islamismus in Frankreich, vor allem nachdem im vergangenen Jahr gleich 5 islamistische Anschläge das Land erschüttert haben, ist dieser Islamismus Dreh- und Angelpunkt für das sogenannte Gesetz zur Stärkung des Respekts vor den Prinzipien der Republik. An diesem Gesetz gibt es im streng laizistischen Frankreich viel Kritik und das auch von vielen Seiten, nicht zuletzt von den Religionsgemeinschaften im Land. Es wurde gestern verabschiedet in der französischen Nationalversammlung. Wir ordnen das Gesetz und die Reaktion darauf in dieser Sendung ein. Außerdem geht es heute um den vielleicht bedeutendsten islamischen Philosophen des Mittelalters, um Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina, im Westen besser bekannt unter dem Namen Avicenna. Aber bevor wir über Religionsfreiheit in Frankreich sprechen, sprechen wir über Religionsfreiheit in Deutschland. Und die ist ja ohne Zweifel ein wichtiges Gut in freiheitlichen Gesellschaften, genauso wie die Freiheit der Kunst. Aber die sehen viele Kulturschaffende derzeit massiv bedroht. Denn die Covid-19-Pandemie, die macht Kunst und Kultur derzeit praktisch unmöglich. Und das gilt auch trotz der Verlagerung von vielen Kulturveranstaltungen ins Netz. Die Religionsgemeinschaften dagegen, die werden bislang vergleichsweise wenig eingeschränkt. Und der Deutsche Kulturrat, der schlägt deshalb vor, die Kirchen sollten der Kunst helfen. Aber ist das so einfach? Thomas Klatt ist dieser Frage nachgegangen.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, freut sich, dass das Grundrecht auf Religionsfreiheit derzeit ausgeübt werden kann, also Gottesdienste und Andachten stattfinden dürfen.
Aber unsere Verfassung, das Grundgesetz, sagt auch, dass es die Kunstfreiheit gibt und dass die Orte, an denen diese Kunstfreiheit letztendlich ausgelebt werden können, also die Theater, die Museen, die Konzerthäuser, deshalb auch ganz besonders privilegiert sein müssen.
Denn Kunst und Kultur seien mehr als nur Freizeit. So steht es im Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Aber der Kunst- und Kulturbetrieb bleibt zwangsgeschlossen. Viele freischaffende Künstler sind ohne eigenes Verschulden längst in existenzieller Not. Olaf Zimmermann appelliert daher an die christliche Barmherzigkeit.
Kirchen müssen ihre Türen für die Künstlerinnen und Künstler öffnen. Das heißt, sagen, wir wollen mehr machen, als wir normalerweise gemacht haben. Wir wollen jetzt mehr Künstlerinnen und Künstler Aufträge ergeben. Ob das eine Solosängerin ist, die dann im Gottesdienst singt, ob mal jemand anders auch an der Orgel sitzt, ob man eine Künstlerin einlädt und sagt, hier, du machst jetzt mal das Altar. Wir geben dir einen Auftrag und in 3 Monaten werden wir hier dieses Bild vorstellen im Gottesdienst und. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Kirchen als im Moment größten Kulturorte, die geöffnet sind in unserem Land. Ja.
Es sei aber zu spüren, dass im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown die Bereitschaft der Kirchen, ihre Türen für die in Not geratenen Künstler zu öffnen, größer war als jetzt im Winterlockdown. Doch gerade jetzt sei die Not groß. Pfarrer Hannes Langbein, Direktor der Evangelischen Stiftung St. Matthäus, unterstützt die Forderung.
Wir haben etwa 40.000 Kirchen in Deutschland, katholische und evangelische. Wenn man davon ausgeht, dass vielleicht die Hälfte davon sonntags Gottesdienst feiert, dann sind das immerhin 20.000 Aufführungsmöglichkeiten pro Woche.
Seine Kirche in Sichtweite der Berliner Philharmonie hat sich seit Jahren der Kunst verschrieben. Vor der Pandemie fanden hier regelmäßig Ausstellungen statt und jetzt eben auch in der Pandemie. Bei den täglichen Andachten treten auch freischaffende Künstler auf.
Gottesdienste sind ja nichts anderes als Gesamtkunstwerke aus Musik, aus Lesung, aus Bewegung, aus Licht und Bild. Also vieles kommt zusammen und wenn die Kirchen hergehen und Gottesdienst feiern, dann ist es beinahe automatisch so, dass die Künste beteiligt sind. Und warum dann nicht auch die Profis beteiligen?
Nur Profis leben von Profigagen. Das sogenannte Orgelgeld, wenn jemand sonntags den Gottesdienst musikalisch begleitet, reicht da in der Regel nicht. Hella Dunger-Löper, Präsidentin des Landesmusikrates Berlin, in dem allein 2000 Chöre und rund 300.000 Kunst- und Kulturschaffende organisiert sind, nennt eine Größe.
Man muss das schon angemessen honorieren, wenn jemand auftritt an einem Abend in einer Veranstaltung, dann wird er in der Regel mindestens 200 Euro, aber häufig auch noch drüber bekommen. Aber auf jeden Fall sollte derjenige, der einen solchen Auftrag ausspricht, sich darüber im Klaren sein, dass er hier einen hochqualifizierten Künstler hat, den er beschäftigt und den sollte er auch angemessen honorieren.
Zwar gäbe es keine offiziellen Richtwerte und jede Gage sei Verhandlungssache. Aber die Präsidentin des Landesmusikrates hofft, dass gerade die Kirchen keine Dumpinghonorare zahlen oder gar die in Not geratenen Künstlerinnen und Musiker gegeneinander ausspielen.
Ich denke, die Kirchen wissen, mit wem sie hier auch zusammenarbeiten. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass sie nicht zu einem Unterbietungswettbewerb hier sich hinreißen lassen.
Nur die Kirchen befinden sich selbst in finanzieller Schieflage. Aufgrund Corona-bedingter Kirchensteuer-Mindereinnahmen wird schon jetzt mit einem Minus von 15-20% gerechnet. Einen eigenen Fonds für notleidende Künstlerinnen und Künstler gibt es zudem etwa in der evangelischen Kirche nicht. Da müsse man eben kreativ werden, meint Pfarrer Langbein.
Warum nicht einfach eine Künstlerkollekte im Gottesdienst einführen? Also normale Kirchengemeinden sammeln ja doppelt, einmal für einen überregionalen Zweck und einmal für einen regionalen Zweck. Und warum nicht in diesem Fall dann auch mit Blick auf den regionalen Zweck dann eben für die Künstlerinnen und Künstler zu sammeln, die eben in den Gottesdiensten spielen?
Solidarität der Kirchen mit Künstlern könnte sogar noch weitergehen. Kirchen könnten ihre Religionsfreiheit nutzen und ihre Türen dauerhaft öffnen, sodass möglichst viele Kunstschaffende einen Auftritts- und damit Verdienstort haben.
Das ist tatsächlich ein heikler Punkt, also weil das in der Tat eine Gratwanderung ist. Also ab wann wird ein Kirchenraum dann eben doch zum Konzertraum, zum Ausstellungsraum, zum Theaterraum? Weil natürlich auch so Dinge passiert sind, dass es eben, ich sage jetzt mal, ein Konzert gab und der Pfarrer hat am Anfang eine Begrüßung gesprochen, am Ende ein Segen und dann ist das plötzlich, sollte das ein Gottesdienst oder eine Andacht sein. Das grenzt dann schon an den Bereich, wo man sagen würde, das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit der Möglichkeit, die wir im Moment haben.
Darüber hinaus scheint sich die Beziehung von Kunst und Kirche aber abgekühlt zu haben. Noch vor Jahrzehnten hatten zahlreiche Landeskirchen evangelische Kunstdienste als Verbindungsstelle gerade zu bildenden Künstlern. Doch bis auf einen verbliebenen Restrumpfdienst in Dresden wurden alle längst abgeschafft. Ein Beweis also dafür, dass zumindest evangelische Kirche und Kunst nicht mehr so viel gemein haben? Olaf Zimmermann.
Es ist ein klares Bekenntnis, dass auch Bischöfe irren können. Ja, ich glaube, dass Kunst und Kirche wichtig sind. Die evangelische Kirche hat ja zumindest auch den Versuch unternommen, trotz alledem die künstlerische Kurve zu kriegen. Die Kulturkirchen wären ja solche Orte, wo der Versuch unternommen worden ist, zu sagen, hier, wir wollen Kirchen eine besondere Position geben. Ich will das offen sagen, ich bin manchmal unsicher, ob das der richtige Weg ist, weil das auch so ein Alibi ist. Also ich habe dann meine Kulturkirche in der Stadt und dann können die anderen, was sind die dann, unkulturell? Ja, das wäre ja also auch schrecklich. Ja.
Denn jede Kirche sei ein Kunst- und Kulturort und biete also Möglichkeiten, Künstlern zu helfen.
Kirchen sollen helfen, die Freiheit der Kunst sicherzustellen in der Covid-19-Pandemie. Das war ein Beitrag von Thomas Klatt. Das Gesetz, das die Bildung von Parallelgesellschaften verhindern will, wurde gestern in Frankreich von der Nationalversammlung verabschiedet und das war auch erwartet worden, es muss noch durch den Senat jetzt. Das Gesetz ist eine Reaktion auf die islamistischen Anschläge im vergangenen Jahr in Frankreich. Es geht nicht explizit nur um Religion da drin, es soll zum Beispiel auch schwieriger werden, Kinder zu Hause zu unterrichten, also fern von öffentlicher Wertevermittlung. Aber viele Vertreter von Religionsgemeinschaften sehen durch dieses Gesetz eine der Grundfesten der Französischen Republik bedroht, nämlich die Laïcité, also das Prinzip der strikten Trennung der Sphären Staat und Religion. Ein Prinzip, das seit dem Jahr 1905, also seit über 100 Jahren, maßgeblich ist für das Verhältnis dieser beiden Sphären. Wir schauen jetzt mal auf die Reaktionen in Frankreich. Christiane Käse ist unsere Korrespondentin in Paris aufgrund technischer Schwierigkeiten im Studio, heute übers Telefon. Frau Käse, wie fallen Ihnen die Reaktionen aus seit gestern Nachmittag?
Ja, es sind vor allem Vertreter der Religionen, die besorgt sind, und zwar konfessionsübergreifend. Und es ist schon bemerkenswert, was der Präsident des Verbands der französischen Protestanten gesagt hat. François Claveroli heißt er. Und er hat sich geäußert und gesagt, zum ersten Mal sei er in der Situation, die Meinungs- und Religionsfreiheit zu verteidigen vor einem Gesetz, das Kontrolle und Misstrauen gegenüber Religionen vorsieht. Er sagt auch, wir müssen immer daran erinnern, dass die Republik laizistisch ist, aber nicht die Gesellschaft. Und der römisch-katholische Weihbischof von Versailles, Bruno Valentin, der fürchtet, das Gesetz würde eine Art von intimem Separatismus nähren. Wir hören mal, was er damit meint.
Eine Versuchung bei einem Großteil der Gläubigen, sich aus gemeinschaftlichen Aktionen zurückzuziehen, weil sie sich als zwielichtige Bürger fühlen und ihr Leben zu leben, ohne sich um gemeinschaftliche Regeln zu kümmern. Letztendlich könnte der nationale Zusammenhalt geschwächt werden, obwohl dieses Gesetz ihn eigentlich stärken will.
Also auch von der Seite starke Worte. Besonders angegriffen aber fühlen sich die Muslime. Da heißt es, das muss die Regierung sehr gut erklären, dass sich dieses Gesetz nur gegen den radikalen Islam richten soll und nicht gegen die Muslime generell. Und die muslimische Seite, die wird argumentativ unterstützt von der politischen Linken. Auch da wird gesagt, die Muslime würden stigmatisiert und unter Generalverdacht gestellt.
Jetzt fürchten Religionsgruppen einen Eingriff in die Ausübung ihrer Religionsfreiheit. Ist denn diese Befürchtung berechtigt mit diesem neuen Gesetz?
Dieses Gesetz bietet tatsächlich weitreichende Möglichkeiten zur Kontrolle und auch zum Verbot von Vereinigungen jeglicher Art, wenn die nicht mit den Regeln der Republik übereinstimmen, also auch nicht mit den Werten in Frankreich. Ich denke, letztendlich wird es in der Praxis dann gehen um die Auslegung, also ob man sich wirklich weit in die Inhalte des Glaubens oder der Kirchen einmischt. Man könnte da zum Beispiel denken an die kontroverse Diskussion um das Thema Abtreibung in der katholischen Kirche. Wenn denn dieses Gesetz überhaupt so in Kraft tritt, Sie haben es schon kurz gesagt, das wird noch dauern, denn auch der Senat hat da noch mitzureden. Und es gibt auch immer wieder Zweifel daran, ob dieser Text überhaupt von verfassungskonform ist. Also es könnte rein theoretisch auch noch ein Gericht dazwischen kommen. Aber was die muslimische Seite betrifft, da schaut man schon sehr skeptisch auf Artikel wie zum Beispiel, dass Kultstätten, in denen zum Hass aufgerufen wird, mit dieser neuen gesetzlichen Grundlage geschlossen werden können. Das ist bisher nur möglich gewesen im Rahmen des Vorgehens gegen den Terrorismus. Und man denkt da natürlich an die radikalen Prediger in Moscheen. Und da kommt die Kritik von der muslimischen Seite. Wieso wird in so einem Fall dann gleich die ganze Moschee geschlossen und werden die Gläubigen da in Mithaftung genommen, anstatt nur den radikalen Prediger zum Beispiel auszuweisen, wenn er denn aus dem Ausland kommt? Und es kam in den letzten Tagen auch wieder der pointierte Vergleich, wenn man einen pädophilen Pfarrer hat, schließt man ja auch nicht gleich die ganze Kirche.
Jetzt ist Frankreich ja das Land des Laizismus. Überhaupt, Laïcité ist ja ein französisches Konzept. Es schützt den Staat vor der Religion und die Religion auch vor dem Staat. Und jetzt versucht eben dieser französische Staat, da Einfluss zu gewinnen. Und da frage ich mich, hat das Konzept der Laïcité ausgedient damit? Ist das ein echter Paradigmenwechsel, der da stattfindet?
Also von Regierungsseite aus würde man das ganz klar verneinen. François de Rugy, der ist zwar Abgeordneter, aber aus der Regierungsfraktion La République En Marche. Und der hat in Bezug auf das Gesetz sich ganz deutlich ausgedrückt.
Les religions, elles rentrent dans le cadre.
Die Religionen kehren in den Rahmen zurück, den die Republik festlegt und nicht andersrum. Heute ist die Herausforderung nicht nur der Separatismus, bei dem die Leute in ihrer kleinen Ecke leben wollen, mit ihren Regeln, ihren Schulen oder ihren Geschäften. Darüber hinaus wollen manche die Regeln der Gemeinschaft angreifen. Das ist vor allem bei den Muslimbrüdern der Fall. Sie sagen, wir werden dafür kämpfen, dass unsere Regeln die Regeln werden.
Also soweit François de Rugy, aber bei Religionsvertretern, da gibt es schon die Sorge, dass es diesen Paradigmenwechsel geben könnte. Frankreichs Oberrabbiner Chaim Corsia, der hat daran erinnert, dass es schließlich zwei Prinzipien im Gesetz zur Laizität von 1905 gibt, also die Religionsfreiheit auf der einen Seite. Und er hatte auch vorgeschlagen, daran im ersten Artikel dieses Gesetzes zu erinnern, damit das nicht untergeht. Denn das zweite Prinzip, die Neutralität des Staates, das, so sagte Chaim Corsia, die käme wiederum in einer ganzen Reihe von Artikeln in diesem Gesetz vor. Also da schwingt durchaus die Sorge mit, dass die eine Seite stärker betont wird als die andere.
Dass es ein Problem gibt in Frankreich mit Parallelgesellschaft, es ist ja nichts Neues. Es war bis jetzt vor allem eine soziale Frage, jetzt wird es als Frage der Religion betrachtet. Ist denn der soziale Aspekt noch wichtig? Spielt der noch eine Rolle?
Das ist tatsächlich ein Streitpunkt hier und es ist ganz erstaunlich, was in diesem Bereich die Meinung der Chefin des extrem rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, ist. Sie findet nämlich auch, dass der Staat mit diesem Gesetz zu stark in bürgerliche Freiheiten eingreift, also nicht nur in die religiöse Freiheit, sondern auch in die eigenen Kinder zu Hause zu unterrichten. Das soll ja mit diesem neuen Gesetz schwieriger werden. Das Ziel ist da eigentlich, dass man verhindern will, dass Kinder zu Hause indoktriniert werden. Aber es gibt in Frankreich über 60.000 Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, oft von Familien, die mit dem Islam nicht im Entferntesten etwas zu tun haben. Und da wirft Marine Le Pen der Regierung vor, das Böse, wie sie es nennt, also den radikalen Islam, nicht beim Namen zu nennen. Und sie sagt, der radikale Islam, der sei gar keine Religion, sondern eine Ideologie. Das ändert jetzt nichts daran, dass sich Le Pen immer wieder sehr abfällig über Muslime generell äußert. Und von Regierungsseite heißt es dagegen, der Islam ist eine große Religion, aber es gibt eben diesen radikalen Zweig, also da setzt man mehr auf Differenzierung, was die Religion betrifft. Konkret zu den sozialen Aspekten, da könnte man schon sagen, die kommen in diesem Gesetz eigentlich zu kurz.
Die französische Nationalversammlung hat ein neues Gesetz beschlossen, um die Entstehung von islamischen Parallelgesellschaften zu verhindern. Christiane Kehrs, unsere Frankreich-Korrespondentin, hat das eingeordnet für uns. Dankeschön. Jetzt haben wir gesprochen über voneinander getrennte Sphären. Die islamische und die sogenannte westliche Welt, die betrachtet man heute auch unbewusst als voneinander getrennte Sphären und vergisst dabei gerne, dass diese beiden Sphären schon durch jahrhundertelang Austausch, wirtschaftlichen, aber auch geistigen, verknüpft waren. Und das vielleicht beeindruckendste oder bedeutendste Beispiel dafür ist der islamische Philosoph Abu Ali al-Hussein ibn Abd Allah ibn Sina, oder kurz ibn Sina. Dass dieser ibn Sina auch für den Westen interessant war, dass er viel gelesen wurde und einflussreich war, das merkt man schon am Namen, unter dem man ihn in Europa vor allem kennt, nämlich Avicenna. Also man transportierte den Namen des islamischen Philosophen in die lateinische Sprache, machte aus ibn Sina Avicenna. Thomas Ibrahim stellt uns diesen islamischen Neuplatoniker vor.
Es ist das 8. Jahrhundert nach Christus. Das Islamische Reich hat sich während seiner Expansion diverse Länder einverleibt. In diesen Ländern entsteht in den kommenden Jahrzehnten, was heute als große Übersetzungsbewegung bekannt ist. In den unterschiedlichen Regionen des Riesenreiches, das sich nun von Andalusien über Griechenland bis zum heutigen Usbekistan erstreckt, beginnen Gelehrte damit, Texte zu sammeln und sie ins Arabische zu übersetzen. Besonders das Wissen der alten Griechen erhält so Einzug in die islamische Welt und beeinflusst das philosophische Denken nachhaltig.
Das lässt sich schon an dem Wort Falsifa erkennen. Das griechische Philosophia wird einfach als Falsifa ins Arabische übernommen.
Peter Adamson lehrt Spätantike und arabische Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt, in der islamischen Welt sei die Philosophie eindeutig mit den alten Griechen assoziiert worden. Als Avicenna die sprichwörtliche Bühne betritt,
gibt es schon Generationen von Gelehrten, die sich mit den Texten der Alten auseinandersetzen. Al-Kindi und Al-Farabi sind wohl die berühmtesten Vorgänger Avicennas in diesem Feld.
Avicenna heißt eigentlich Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina oder kurz ibn Sina. Er kommt 980 nach Christus in Bukhara auf die Welt, einer Stadt im heutigen Usbekistan. Die Blüte des islamischen Imperiums hatte bereits begonnen, wieder zu verwelken. Die Zersplitterung des riesigen Territoriums schritt voran. Die Macht lag de facto bei lokalen Herrschern und nur noch nominell beim Kalifen in Bagdad. Diese politische Instabilität sorgte für Machtkämpfe innerhalb des Reiches. Aber sie sorgte auch dafür, dass kulturelle Zentren jenseits von Bagdad florierten. An Höfen regionaler Fürsten in Städten wie Isfahan oder Hamdan waren Ärzte und Gelehrte meist gern gesehen, so auch Avicenna. Er erhält Zugang zu gut ausgestatteten Bibliotheken. Er studiert Texte des Mediziners Galen, des Mathematikers Euklid und nicht zuletzt des Universalgelehrten Aristoteles. für die arabischsprachigen Philosophen der Zeit so etwas wie der Goldstandard.
Das Unverwechselbare an Avicenna, das, was ich Leuten sagen würde, wenn ich ihnen nur eine Sache über ihn erzählen dürfte, er verkörpert in der islamischen Tradition einen neuen Typ Denker. Er ist nicht mehr lediglich derjenige, der griechische Philosophie erklärt und für sein Publikum aufbereitet. Avicenna präsentiert sich als jemand, der Aristoteles als den wichtigsten Philosophen ersetzt.
Dass Avicenna bereits als Kind außerordentlich begabt war, unterstreicht er in seiner Autobiografie, nicht ganz unbescheiden.
Ein Lehrer des Korans und ein Lehrer der schönen Literatur wurden für mich bestellt. Als ich das 10. Lebensjahr vollendet hatte, beherrschte ich den Koran und viel von der schönen Literatur, sodass ich Verwunderung abnötigte.
Mit 16 wendet er sich der Heilkunst zu. Mit 18 praktiziert er bereits als Arzt. Für ihn zählt die Medizin jedoch nicht zu den schweren Wissenschaften. Aber Avicenna ist so begabt, dass die Heilkunst es ihm bis zu seinem Tod ermöglicht, als Leibarzt für unterschiedliche Herrscher ein gutes Auskommen zu finden. Bis ins 19. Jahrhundert wird sein Kanon der Medizin als Standardwerk in der medizinischen Ausbildung genutzt. Innovativ ist er aber vor allem als Philosoph. In seiner Metaphysik kombiniert er aristotelische Lehren mit neuplatonischen Gedanken. Etwa der Frage, warum überhaupt etwas existiert. Eine Frage, die für einen debattierfreudigen Muslim wie Avicenna der Aufforderung gleichkam, die Existenz Gottes zu beweisen.
Es sind die Wahrhaftigen, die Gott für die Ursache von allem Existierenden halten und nicht umgekehrt, die Existenz von allem für die Ursache von Gott erachten.
Wie können wir also wissen, dass Gott existiert? Avicenna formuliert einen Beweis, indem er argumentiert, dass alles, was existiert, eine zwingend notwendige Ursache benötigt. Der Unterschied zwischen dir, mir, meinem neuen Stuhl hier und Gott ist, dass wir, auf Arabisch würde man sagen, Mumkin sind, was so viel bedeutet wie möglich oder kontingent.
Und das gilt für alles, was existiert. Außer für Wajib al-Wujud, das Notwendigseinende, Gott.
Der grundlegende Unterschied zwischen Gott und allem anderen, was existiert, besteht für Avicenna darin, dass Gott existieren muss. Alles andere kann existieren, aber das ist keine zwingende Notwendigkeit. Und wenn etwas existiert, dann nur, weil Gott es ermöglicht. Diesen Gedankengang findet man so nicht in den neuplatonischen Vorbildern. Es ist eine Neuerung und eine von Avicennas einflussreichsten Ideen.
Avicenna verwendete große Mühe darauf zu zeigen, dass das Notwendigseiende alle Eigenschaften hat, die der Islam Gott zuschreibt. Doch gerade das führte bei späteren Theologen wie Al-Razali zu vehementem Widerspruch.
Sie geben Avicenna zwar recht darin, dass Gottes Existenz zwingend notwendig ist, aber sie glauben nicht, dass Gott all das, was er tut, auch zwingend tun muss. In ihrem Denken hat Gott also einen freien Willen.
Trotz des Widerspruchs. Avicennas Gottesbeweis und viele seiner Ideen hatten im Mittelalter immensen Einfluss auf Philosophen aller Glaubensrichtungen.
Was ich wirklich bemerkenswert finde, sowohl in der arabischen als auch in der lateinischen Philosophie des Mittelalters finden unabhängig voneinander ähnliche Debatten statt. In Thomas von Aquins Metaphysik zum Beispiel gibt es eine Geschichte darüber, wie Gott sich zum Rest des Universums verhält. Und es gibt Philosophen aus der islamischen Welt, die 100 Jahre zuvor fast genau das Gleiche erzählt haben. Thomas von Aquin kannte deren Texte nicht, aber beide haben Avicenna gelesen.
Avicenna führte Probleme und Konzepte ein, die Philosophen und Theologen nach ihm aufgreifen oder kritisieren konnten. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen, war jedoch unausweichlich. Sein Denken und sein Vokabular durchdringen deshalb auch die Philosophie und Mystik der islamischen Welt bis heute. Für Peter Adamson ist Ibn Sina darum einer der einflussreichsten Philosophen des Mittelalters.
Es gibt nur wenige Philosophen, die so prägend waren, dass die darauffolgenden Philosophen geradezu gezwungen waren, auf sie zu antworten. Da kommen einem Namen wie Plato, Aristoteles, Plotin für die Spätantike in den Kopf oder Kant für die deutsche Philosophie. Und Avicenna ist einer von diesen Philosophen.
Über das Leben von Avicenna war das ein Beitrag von Thomas Ibrahim. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgt jetzt gleich die Sendung Agenda. Das Thema dort, Lockdown und Museen, werden die Kultureinrichtungen in die Knie gezwungen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.